Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Bärbel Wadetzki, der amerikanische Sozialforscher Christopher Lasch, hat bereits Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts das Zeitalter des Narzissmus ausgerufen. Heute diagnostizieren Sozialwissenschaftler eine Wiederkehr des Narzissmus in gesteigerter Form. Sie behaupten, wir hätten eine neue Ego-Gesellschaft, es gäbe die Generation Ich. Und wir wollen heute über Narzissmus reden als individuelles und als gesellschaftliches Phänomen. Sie haben mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Und ehe wir über die gesellschaftliche Dimension sprechen, würde ich gerne mit der individuellen anfangen. Und dafür haben wir uns eine literarische Figur ausgesucht, nämlich den Werther aus Goethes 1774 erschienenem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«. Ein Buch über eine Lebenskrise, die zu einer Selbsttötung führt. Werther verliebt sich in Lotte, die mit einem anderen liiert ist, den sie dann auch heiratet. Und dieses Liebesunglück stürzt Werther in eine so tiefe Krise, dass er sich erschießt. Das mal die kurze Zusammenfassung. Bärbel Wadetzki, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diesen Roman gelesen haben?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Dramatik, die Werther aufgrund dieser Liebestragik dargestellt hat, ich fand sie schon wirklich umwerfend, muss ich sagen. Und es gab so einen Teil in mir, wo ich mir gedacht habe, wo ist denn das wirkliche Leid von diesem Menschen? Mir kam vieles so inszeniert vor und auch der Tod von ihm ist ja inszeniert. Und er stirbt ja nicht für die Liebe zu Lotte, sondern er stirbt eigentlich für sich. Und alles, was er tut, ist sehr bezogen auf seine Person und das ist eben auch das Narzisstische an ihm, was dann für das Gegenüber manchmal so schwer ist einzufühlen, dass da wirklich Leid ist und dass das ein Mensch ist, der eigentlich in großer Not ist.
Also mir ging es ein bisschen anders. Ich habe es in der Badewanne zu Ende gelesen, das Buch, und habe in der Badewanne gelegen und geweint, weil er mir so leid hat, der Werther. Und ich dachte, da muss schon jemand so einsam und so unglücklich sein. Wobei ich verstehe, er stirbt ja ein bisschen trotzig. Also er stirbt, weil er nicht gewollt wird, kann man sagen. Und Sie haben es jetzt schon angedeutet, also man kann sagen, Werther ist ein narzisstisch gestörter Mensch.
Sagen wir mal so, er hat sehr viele narzisstische Anteile. Und ich habe zwischendrin immer so gedacht, ach Mensch, komm doch zu mir in Therapie, da musst du dich nicht umbringen. Es gibt so viele Wege aus diesem Leid heraus. Aber das ist für manche Menschen, die eine narzisstische Thematik haben, oftmals eben so schwer, da an sich zu arbeiten und was zu verändern.
Na, die Redekur hat der Herr Freud ja auch, ich glaube, erst um 1900 erfunden. Also Werther hatte auch gar keine Chance, zu Ihnen zu kommen. Aber bleiben wir nochmal beim Werther, ehe wir auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung kommen, auch die Möglichkeiten, sie zu therapieren, auch vielleicht inwieweit es gesellschaftlich relevant ist. Bleiben wir nochmal bei der Figur. Woran machen Sie das fest, dass Werther narzisstische Störungen hat?
Also was auffällig ist, ist seine Bindungsproblematik. Werther hat auf der einen Seite große Angst vor Nähe, weil er flieht dem Begehren von Leonore, hat aber auf der anderen Seite eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Geliebtwerden und nach Gespiegeltwerden. Das ist etwas, was er von seiner Mutter selber nicht gekriegt hat. Er musste sich mehr anpassen an die Norm, das steht auch in diesem Buch drin, dass er so wird, wie er sein soll, dass er der Gesellschaft entspricht und er hat wenig erfahren, dass jemand auf ihn und auf seine Gefühle und seine Bedürfnisse guckt. Und das findet er dann letztendlich in Lotte und da sieht man, wie er sozusagen wie ein Kind diese Frau begehrt, um von ihr das zu bekommen letztendlich, was er von seiner Mutter möglicherweise nicht gekriegt hat.
Das bedeutet bedingungslose Liebe, Annahme. Was ist es, was er von Lotte
will? Letztendlich ja. Also ich glaube, der Grundwunsch ist, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Du musst mich so sehen, du musst mich so lieben, du musst mich so spiegeln, damit dieser Mensch ein Gefühl für sich selber kriegt. An einer Stelle sagt er selber, ich glaube, sie liebt mich. Und wie liebe ich mich jetzt, da ich weiß, sie liebt mich. Das ist sozusagen der Umweg. Also die Eigenliebe, die nimmt den Weg über die Liebe des anderen. Und somit geht es, sagen wir mal, in narzisstischen Beziehungen oftmals gar nicht um die Person, die geliebt wird, sondern um die Funktion, die diese geliebte Person für einen selber und für das eigene Selbstwertgefühl und die eigene Selbstliebe hat.
Jetzt können wir natürlich diese ganze Beziehung nur aus Werthers Perspektive beurteilen, weil es sich um einen Briefroman handelt. Aber nach allem, wie Werther es beschreibt, scheint es ja auch sowas wie eine Seelenverwandtschaft zwischen den beiden zu geben. Also Lotte und Werther erleben immer wieder die Dinge ähnlich.
Ja, ja. Auch das ist so typisch. Ein narzisstisch geprägter Mensch wird sich in Beziehungen sehr häufig einen komplementär narzisstischen Menschen suchen. Das ist einer, der zu dem anderen passt. Und man könnte sagen, der grandiose Narzisst sucht die Bewunderin und die Bewunderin wird besser dadurch, dass sie so einen grandiosen Partner hat. Bei Werther ist es nun ein bisschen anders. Werther ist ja nicht der grandiose narzisstische Typ, sondern der ist ja, was Beziehung anbelangt, eher ein kindlicher. Das ist der, der sich in Lotte verliebt, als sie ihren Geschwistern Brot schneidet. Das ist keine männliche Verliebtheit in eine Frau, sondern da verliebt sich der kleine Junge in die fürsorglich-mütterliche Frau. Und sie scheint auch eine zu sein, die diese Rolle enorm gut bedient und ihre Kinder, nein, ihre Geschwister, sozusagen genau, wie eine Mutter aufzieht und auch für ihren Mann sowas Mütterliches hat. Ja? Sodass wir sagen können, das Komplementäre in dem Fall ist, eine entsexualisierte, mütterlich versorgende Liebe, die sie gibt und die er in ihr sucht.
Aber dennoch kann Werther es nicht als eine platonische Liebe definieren. Es ist für ihn schon körperlich. Er könnte jetzt nicht sagen, er liebt Lotte und sie darf eben mit Albrecht zusammen sein, sondern es ist schon eine körperliche Liebe.
Aber nur ansatzweise, ganz ansatzweise. Und ich glaube ganz sicher, dass in dem Moment, wo Werther Lotte wirklich als Frau kriegen würde, die Beziehung brechen würde. Lotte sagt es selber an einer Stelle, sie sagt, du liebst mich deshalb auch so stark, weil du mich nicht kriegen kannst. Das ist ja das, was jedem Narzissten eigentlich das Leben rettet. Einlassen, emotional und sexuell auf eine Begegnung macht so große Angst, dass es leichter ist, jemanden zu lieben, der nicht erreichbar ist. Weil dann ist die Gefahr, dass diese Person wirklich kommt und sagt, ja, ich nehme dich, die ist dann sozusagen gering. Und die Angst davor, sich wirklich ganz auf jemanden einzulassen, ist enorm groß, obwohl sie ja emotional verschmelzen. Das ist fast schon paradox. Aber eigentlich ist sozusagen die Rettung in dem Fall, dass er sie zum Engel, zu einem entsexualisierten Wesen hochstilisiert und die Mutter in ihr weiterlieben kann.
Bärbel Wadetzki, wir reden über Die Leiden des jungen Werther von Goethe, den Roman. Und wir haben jetzt über Werther als Narzisst gesprochen, wie er sich in einem Beziehungswunsch darstellt. Wenn wir mal jenseits von Lotte gucken, gibt es da noch andere Anzeichen für ein narzisstisches Verhalten?
Also was sichtbar ist, ist, dass er sozusagen alles, was passiert, immer auf sich bezieht und er ein Mensch ist, der enorm viele Kränkungen erlebt. Also das beginnt schon mit dem Tod des Vaters, dann geht es weiter, dass er zum Beispiel am Hofe ganz extrem abgewertet wird, auch für seine rechthaberische Art und dass er sozusagen ein Mensch ist, der so eine, ja fast schon so eine negative Einstellung zum Leben hat, nach dem Motto, hier kriegt man eigentlich gar nicht das, was man braucht. Das zeigt sich eben auch in diesen anderen Beziehungen, wo er sozusagen richtig rauskomplimentiert wird und wo die Leute sagen, wir wollen mit dir nichts zu tun haben.
Das ist ja für ihn auch eine Schlüsselszene am Hof, als er gekränkt wird, weil er bei der Adelsgesellschaft anwesend bleibt. Und dann nimmt er ja sofort den Hut und geht. Also das erträgt er nicht. Er reagiert dann auch sehr extrem darauf.
Ja, ja. Das ist ja diese Kränkungsreaktion, wo jemand dann sagt, wenn ihr mich nicht wollt, wie ich bin, dann gehe ich. Statt dass er sich anpassen würde oder ein bisschen Gefühl entwickeln würde für die Stimmung und was hier angesagt ist. Das alles fehlt ihm. Das interessiert ihn auch nicht groß.
Er klagt am Beginn des zweiten Buches, das fand ich auch einfach so ein Gefühl, wo ich dachte, das kennzeichnet vielleicht ganz gut ein narzisstisches Problem. Also er verzweifelt an seiner Kraft und an seinen Gaben und schreibt dann, guter Gott, der du mir all das schenktest, warum hieltest du nicht die Hälfte zurück und gabst mir Selbstvertrauen und Genügsamkeit? Ja. Mhm. Also er hat ganz viel Gaben, aber er vertraut nicht auf sich selbst.
Ja, er hat dieses Urvertrauen zu sich selber nicht. Was ich erstaunlich finde, er hat dafür aber einen sehr hohen Grad an Selbstreflexion. Also, dass er das auch so benennen kann. Ja, viele narzisstische Menschen, die sagen ja, ich bestehe aus nur tollen Fähigkeiten und sind stolz drauf. Und er spürt dieses Leid darüber, dass ihm eigentlich das fehlt, was er durch andere versucht zu kriegen, nämlich ein Gefühl von ich bin wert. Ich bin ein geliebter, wertvoller Mensch. Das fehlt ihm.
Was er aber ja stattdessen an Positivem hat, der Roman wird ja auch immer wieder eben als gesellschaftskritischer Roman verstanden, er hat was Rebellisches. Mhm. Er wehrt sich durchaus gegen die sehr enge Ständegesellschaft. Er sieht die Menschen und sagt, wir werten die ab, aber in Wirklichkeit geht es darum, auf den Menschen zu gucken. Das ist ja auch was, also eine schöne, große Kraft, die er besitzt, oder?
Das ist eine große Kraft und ich denke, die wird auch seiner eigenen Entwicklung entspringen, weil er selber ein Mensch ist, der dieses, was er wollte, nicht wirklich umsetzen konnte. An einer Stelle wird es so deutlich, dass er sozusagen sagt, es war ihm nicht möglich, das zu tun, was sein Herz von ihm wollte. Und Herz steht für ihn manchmal so für das eigene wahre Selbst. Und er ist auch reingepresst in Normen und in Vorstellungen, auch durch seine Mutter zum Beispiel. Und ich glaube, da hat er ein Gefühl für, ob ein Mensch sich wirklich entfalten kann nach den Kräften, die er hat, oder ob so ein Mensch eingegrenzt wird. Und Eingrenzung war für ihn was ganz, ganz Furchtbares.
Er besitzt Empathie, kann
man
das so sagen?
Nein, er besitzt ein Reflexionsvermögen und er sieht in den anderen sein Leid. Das ist nicht unbedingt Empathie. Empathie ist, wenn ich drauf gucke und schau, ach, leidet der andere denn wirklich? Er projiziert sein Leid des Eingeengtseins auf die anderen.
Ohne die anderen wirklich zu sehen.
Und zu gucken, stimmt es überhaupt? Leiden die denn auch oder leiden die nicht? Aber ich glaube, er ist verhaftet mit seinem Problem und das sieht er in den anderen.
Bärbel Wadecki, den Roman hat Goethe 1774 geschrieben, da war er sehr jung. Er hat viele Jahre später noch gesagt, so etwas schreibt man nicht mit heiler Haut. Wie schätzen Sie denn als Psychologin Goethes Haut ein? Was war er für einer, wenn er so einen Roman geschrieben hat?
Ich glaube, dass ganz viel vom Werther auch Goethe ist und gewesen ist und er sein eigenes Leid in dieser Figur verarbeitet hat. Ich glaube schon, er hatte ja auch sehr starke narzisstische Anteile, war ja ein großer Machtmensch und hat sich ja doch sehr in den Mittelpunkt gestellt, war ja auch ein sehr unglaublich begabter Mensch. Und ich glaube, dass er auch innerlich ein emotional verletzter Mensch war, sonst hätte er das nicht schreiben können. Und er hat ja auch ähnlich geliebt wie Werther, ne? Sodass auch die Frauenfiguren doch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem haben, was er erlebt hat. Aber er ist am Leben geblieben und hat sozusagen die Kurve gekriegt und ist in seine Fähigkeiten und berufliche Verwirklichung gegangen, was Werther nicht konnte.
Genau, er ist in die Tätigkeit gegangen, so nennt Goethe das. Und das bleibt Werther irgendwie verwehrt, das kann er nicht.
Ja, der hat auch kein Stabilisator, der hat keinen Beruf, keine Aufgabe, die ihn wirklich erfüllt. Und deshalb ist es für ihn keine Stütze, wogegen Goethe das natürlich hatte, das Schreiben zum Beispiel. Ne?
Bärbel Wadecki, jetzt haben wir über den Werther gesprochen und inwieweit Werther ein Narzisst ist. Was eigentlich zu so einem narzisstischen Selbstwertproblem führt, darüber können wir ja gleich sprechen. Jetzt ist es erstmal Zeit für die erste Musik. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Peter Sarstedt, Where Do You Go To, My Lovely. Das ist für mich der klassische narzisstische Song, wo ein Mann auf eine Frau guckt und sieht, wie sie sich bemüht, eine tolle Fassade aufrechtzuerhalten und wo er weiß, dahinter ist noch ein ganz anderer Mensch. Und ich finde dieses Lied sehr, sehr liebevoll auf diese Problematik geguckt.
You talk like Marlene and Dietrich, and you dance like ZZ Jarman, and your clothes, well, they're all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair, oh yes there are. And you live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records.
Der HR2-Kultur-Doppelkopf, heute mit Bärbel Wadetzki, Psychotherapeutin und Narzissmusforscherin. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Bärbel Wadetzki, wir haben über Goethes Werther gesprochen und inwieweit Werther ein Narzisst ist. Sie forschen seit vielen Jahren zu Narzissmus. Sie haben mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, zum Thema narzisstische Beziehung, Kränkbarkeit, männlicher und weiblicher Narzissmus. Was fasziniert Sie denn an dem Thema?
Ja, was fasziniert mich dran? Also drauf gekommen bin ich eigentlich durch meine Arbeit mit essgestörten Frauen in der Klinik vor Anfang der 80er Jahre, also jetzt vor 30 Jahren. Und da ist mir so aufgefallen, dass diese Frauen an einer narzisstischen Selbstwertproblematik leiden und habe mich dann näher mit ihnen sozusagen befasst. Sicherlich korrespondiert es natürlich auch mit Themen, die mich selber betreffen als Person. Und ich fand es dann so wunderbar, ein Modell zu finden, wo vieles so einordnbar ist, so die Gefühle und warum man sich wann wie verhält. Und habe dann, also ich denke wirklich, es ist aus der Arbeit mit den essgestörten Frauen entstanden und auch aus so einem persönlichen Interesse.
Sie sind ja Psychotherapeutin und dann habe ich gedacht, werden wir gleich psychologisch. Was verursacht denn eine Selbstwertproblematik narzisstischer Art? Woher rührt die?
Also in der Regel entsteht die relativ früh in der Entwicklungszeit und zwar durch die Erfahrung, nicht so gesehen worden zu sein oder nicht so gesehen zu werden, wie man selber ist. Also später narzisstische Menschen haben oftmals so ein Kinderschicksal, in dem sie bestimmten Anforderungen und Erwartungen an die Umwelt entsprechen und so werden, wie die Umwelt sie haben will. In dem Märchen Schneewittchen, das habe ich im weiblichen Narzissmus so als Grundlagenmärchen genommen, geht es auch drum, ach, hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie Ebenholz. Das Kind ist noch nicht mal gezeugt, aber das Bild des Kindes ist schon gemalt, wie das Kind zu sein hat. Wenn jetzt das Kind gelb-grün kariert auf die Erde kommt, soll aber schwarz-weiß-rot sein, dann kommt es in einen Konflikt. Und wenn die Umwelt nicht sagt, ach Mensch, du bist ja ganz anders, als wir wollten, aber wir lieben dich trotzdem so, wie du bist, dann kann die Entwicklung gelb-grün weitergehen. Ansonsten wird dieses Kind das Gelb-Grüne zurückdrängen und wird versuchen, so zu werden, wie das Bild ist. Und das kann sich dann später weitertragen, indem Menschen das Gefühl haben, sie müssen immer irgendwelche Bilder und Erwartungen bedienen und so, wie sie als Person sind, interessiert sich kein Mensch für sie.
Das heißt, diese Selbstwertproblematik drückt sich dann so aus, dass diese Menschen permanent versuchen, Erwartungen zu erfüllen, die vermeintlich oder auch tatsächlich an sie gerichtet sind?
Ja, und nur dadurch kriegen sie dann ein Gefühl von, jetzt bin ich richtig. Diese Menschen fühlen weniger, ob es für sie gut ist oder schlecht ist, sondern sie haben eher die Orientierung am Außen. Bin ich denn für das Außen so, dass ich liebenswert bin? Und dann versuchen sie sich eben an das Außen anzupassen, in der Hoffnung, dass sie das kriegen, was sie brauchen, nämlich, was wir bei Werther schon hatten, diese bedingungslose Liebe.
Sie haben 1991 ein Buch geschrieben, das immer wieder neu aufgelegt wird. Sie haben es gerade schon erwähnt, das ist entstanden aus der Arbeit mit den essgestörten Frauen, weiblicher Narzissmus. Und da drängt sich natürlich jetzt die Frage auf das, was Sie gerade geschildert haben, würde man meinen, kann einem kleinen Jungen genauso wie einem kleinen Mädchen passieren und dann entwickeln sich halt männliche und weibliche Narzissten. Was ist denn ein weiblicher Narzissmus?
Also der weibliche Narzissmus ist eher der depressiv orientierte Narzisst. Es gibt ja Grandiose, die sich überheben, und es gibt die depressiv strukturierten, die immer das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, und weil ich nicht gut genug bin, muss ich mich jetzt besonders gut machen. Also schlank sein, immer perfekt sein, immer gut drauf sein, super aussehen, nicht alt werden, diese ganzen Dinge. Und sie reagieren sozusagen immer mit ihrem Minderwertigkeitsgefühl, wogegen der grandiose Narzisst eher immer mit seinem Überwertigkeitsgefühl reagieren wird. Also wenn Kritik kommt, dann wird ein grandioser Narzisst sagen, was bist denn du für ein Schwachkopf, wie kannst du mich kritisieren? Und jemand mit einer weiblich oder mit einer depressiv strukturierten narzisstischen Ader wird sich sofort in Frage stellen und sagen, natürlich, ich bin falsch und du hast recht. Das sind sozusagen zwei Pole, die eigentlich immer zu jeder Persönlichkeit gehören dazu, aber es gibt so besonders beliebte Formen. Und wir können natürlich sehen, dass durch die Sozialisation über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar natürlich die Frauen eher die sind, die sich selber abwerten, und die Männer eher die sind, die sich aufwerten, weil sie auch diese Geschichte haben. Ja? Und wir dann als Frauen häufig dazu tendieren, uns zurückzunehmen und nicht sozusagen so aufzutreten, wie es die männlichen Narzissten tun. Wobei man sagen muss, es gibt auch viele Frauen mit einer männlich-narzisstischen Struktur und viele Männer mit einer weiblich-narzisstischen Struktur.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn wir beim Wärter bleiben, da gibt es ja auch so beides. Einerseits ist er am Hofe, wird gekränkt, reagiert ganz, wie soll man sagen, ganz eitel und größenwahnsinnig. Er gehört nun mal nicht zu dieser Adelsgesellschaft, aber er will dazugehören. Und auf der anderen Seite ist er natürlich dann am Boden zerstört so sehr, dass er sich letztendlich tötet.
Ja.
Also da gehört beides zusammen.
Beides gehört immer zusammen, nur wir haben oftmals so eine bestimmte Schiene, wo wir ganz schnell reagieren.
Sie haben vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt Eitle Liebe. Da analysieren Sie narzisstische Beziehungen, und wir haben ja jetzt schon, als wir über den Wärter gesprochen haben, so einiges angetickt, um was es da geht. Eine narzisstische Liebe, habe ich da verstanden, drückt sich dadurch aus, dass sie zum Beispiel nicht erreichbar ist, dass sie nicht wirklich gelebt wird. Ist das richtig?
Ja, also die eitle Liebe, die ist schon, die findet statt im Spannungsfeld zwischen der Angst vor der Nähe und der Angst vorm Alleinesein. Und das ist ein Dilemma.
Klingt also ziemlich schlimm.
Ja, weil immer, wie immer ich mich entscheide, ich werde leiden. Entweder weil ich alleine bin oder aber weil ich mich auf die Nähe einlasse, aber dann Angst habe, dass ich verschluckt werde.
Und da muss ich nochmal nachhaken, woher kommt diese Angst vor Nähe? Weil das, was Sie geschildert haben, ein Kind, das sich den Erwartungen der Eltern anpasst, da ist mir noch nicht so richtig erklärlich, warum ein solches Kind und ein späterer Erwachsener dann Angst vor Nähe hat, weil sie ihn verschluckt.
Also die Dynamik, die so ein Kind mitkriegt, ist, Liebe bedeutet, dass du so bist, wie ich dich haben will. Und bist du anders, dann will ich dich nicht mehr. Oder dann geh mal raus, dann wirst du schon sehen, was dir passiert. Das heißt, Liebe bedeutet immer totale Anpassung. Und nur wenn ich mich anpasse an den anderen, so werde, wie der andere mich haben will, dann werde ich geliebt. Aber nicht, wenn ich so bin, wie ich bin. Und für eine gute erwachsene Beziehung gehört es natürlich dazu, dass ich mit mir in Kontakt bin, dass ich spüre, was ich brauche, dass ich fühle, was ich fühle, dass ich dem anderen Grenzen setze, dass ich dem anderen die Türen öffne. Das kann ich nicht, wenn ich auf dem Anpassungstrip bin. Dann bin ich nur sozusagen in der Idee, wie der andere mich haben will. Und nach einer gewissen Zeit hat man das Gefühl, ich ersticke, es gibt mich nicht mehr. Viele Frauen sagen dann auch, ich habe mich aufgelöst im anderen, so wie Werther es letztendlich getan hat. Und damit ist natürlich auch der Identitätsverlust verbunden. Und das macht Angst. Darf ich denn wirklich so sein, wenn ich mit dir zusammen bin? Wenn nein, dann werde ich verschluckt.
Ja. Verstehe, also das ist der eine Pol, das ist die Angst vor dem Zusammensein, letztendlich vor der Nähe. Und der andere ist die Angst vor dem Alleinsein. Und dazwischen, ja, da hatte ich Sie unterbrochen, dazwischen changiert so eine Beziehung.
Genau, und das haben wir auch bei Werther gefunden. Der kommt in eine Verlassenheitsdepression, wie wir sagen, wenn nicht mehr der Spiegel da ist. Denn wir sehen uns als narzisstische Menschen im Auge des anderen. Ja, die Pupille des anderen spiegelten Werther steht in diesem Buch drin, so dass wir den anderen Menschen immer brauchen, damit wir narzisstische Zufuhr kriegen, dass wir sozusagen bestätigt bekommen, dass wir da sind, dass wir in Ordnung sind, dass wir liebenswert sind.
Ja? Weil wir es selber nicht spüren.
Weil wir es selber nicht spüren. Ich brauche immer den anderen. Da gibt es Frauen, die fragen 10-mal am Tag, liebst du mich, liebst du mich? Dahinter steckt diese Angst, ich bin nicht liebenswert, und auch das Unvermögen, das Ja wirklich mal hineinzunehmen und zu sagen, ja, ich bin ein liebenswerter Mensch.
Klingt sehr, sehr anstrengend.
Ja, ist es auch.
Bärbel Wadetzki, Sie sind Psychotherapeutin. Die Menschen, von denen Sie gerade erzählt haben, die Frauen, kommen natürlich zu Ihnen in die Praxis mit einer großen Hoffnung. Sie wollen sich ändern. Sie wollen, ich sag's jetzt mal so ganz platt, geheilt werden. Mhm. Geht das?
Ach, das Tolle ist, im Leben geht alles. Der Weg ist natürlich traurig, weil oftmals die Heilung dieser narzisstischen Wunden damit zu tun hat, sich ihnen auch mal zu stellen und mitzukriegen, wo fühle ich mich denn oder wo fühlte ich mich denn früher nicht gesehen? Wo habe ich denn nicht genügend Unterstützung gekriegt? Welche Seiten von mir sind denn eigentlich nicht wirklich gelebt? Aber es ist eine sehr interessante Arbeit, und in dem Märchen Schneewittchen ist es auch wunderschön beschrieben, in dem Moment, wo sie aus dem Schloss flieht und zu den 7 Zwergen kommt, lernt sie eine ganz neue Welt. Sie muss Abschied nehmen von dem Alten, von diesem narzisstischen Modell, und dort lernt sie ihre eigene Größe zu finden. Sie legt sich nämlich in 7 Betten und das 7. erst passt. Also sie macht sich nicht kleiner oder größer, sondern sie sucht ihre Größe. Sie lernt geben, nehmen. Sie lernt Grenzen. Sie lernt Beziehung nach dem Motto, wir geben dir hier Schutz und Unterkunft. Dafür kriegen wir von dir auch was. Das sind alles so Sachen, die Menschen in der Therapie lernen können, dass sie eine andere Form von Beziehungsqualität erleben und sich selber auch sich selber annähern können.
Klingt nach einem sehr langen Weg.
Naja, wir sagen ja immer, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist sehr, sehr spannend, weil er öffnet wirklich die Türen zu einer neuen Art von Begegnung dem anderen und sich selber gegenüber. Weil was ja in der narzisstischen Seele passiert ist, da gibt es diese Fassade und dann gibt es das wahre Selbst. Und es gilt, dieses wahre Selbst zu entdecken. Und da kann es turbulente Zeiten zwischendrin geben, dass plötzlich das Unterste zu Oberst kommt und nichts stimmt mehr, wie es bisher gestimmt hat. Aber am Ende kommt vielleicht raus, dass die Frau morgens nicht mehr sagen muss, ich muss mich schminken, um meine Semmeln zu holen, sondern einfach zum Bäcker geht.
Weil sie Abschied von einem bestimmten grandiosen Selbstbild genommen hat und zum Bäcker gehen kann, ohne zu sagen, ich muss grandios aussehen.
Genau.
Bärbel Wadetzki, inwieweit unsere Gesellschaft narzisstisch geprägt ist. Ich habe gerade schon dran gedacht, als Sie sagten, wie man gerne aussehen will, nämlich schlank, nicht alt, immer aktiv. Das klang eigentlich wie eine Frauenzeitschrift. Insofern können wir mal darüber reden, inwieweit das gesellschaftlich verbreitet ist. Aber wir haben jetzt erstmal die nächste Musik. Ein Song von den Rolling Stones. Welchen und warum?
Ja, also dieser Song heißt You're Out of Time. Und das ist ein für mich sehr persönliches Lied, weil es da auch um Verlassenheit ging für mich. Also das war wirklich auf einem Fest ein sehr tragisches Lied, wo ich viel geweint habe, weil sich ein Mann von mir getrennt hat und ich nicht, ich war out of time sozusagen. Thank you.
Der HR2-Kultur-Doppelkopf, heute mit der Psychotherapeutin und Narzissmusforscherin Bärbel Wadetzki. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Bärbel Wadetzki, wir haben darüber gesprochen, wie ein Mensch eine narzisstische Selbstwertproblematik bekommt, was da in seiner Jugend, in seiner frühen Kindheit passieren muss. Wir haben über den Werther gesprochen, der als narzisstisch gestörter Mensch gelten kann. Und bei all dem kann man sich natürlich schon fragen, wenn Sie sagen, ein narzisstischer Mensch ist jemand, dem die Fassade extrem wichtig ist, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wo hinten eigentlich ein relativ kleines Häufchen Mensch sitzt, aber nach außen ist er grandios. Dann kann man sich natürlich schon fragen, das ist doch etwas, wie heutzutage Gesellschaft beschrieben wird. Fassade sehr wichtig, Aufmerksamkeit wichtig, Aussehen wichtig. Und es gibt ja auch schon Menschen, die sagen, wir erleben eine Wiederkehr des Narzissmus. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, Narzissmus ist ein Menschheitsthema und das wird immer wieder auftauchen und es wird in ganz verschiedenen Facetten auftauchen und stirbt, glaube ich, nie aus, sondern ist immer da. Wir haben halt heute die Möglichkeit, durch unseren Besitz, durch unsere ganze Art, wie wir leben, durch unsere Versingelung, haben wir natürlich sehr viele Möglichkeiten, narzisstische Formen zu leben. Und das kann wirklich so weit gehen, dass diese Beziehungslosigkeit immer größer wird oder ist ja im Grunde im Moment schon der Fall, dass Beziehungen in der Regel nur noch ein paar Jahre dauern und dann trennt man sich und dann spricht man vom Lebensabschnittspartner, was fast so entmenschlicht ist wie Humankapital. Das ist ein Gruselwort und zeigt, was da eigentlich an Distanz zwischen den Menschen auftaucht. Und das ist sicherlich in unserer Gesellschaft sehr gang und gäbe. Aber ich würde sagen, es hat es immer in irgendeiner Form gegeben, denn die Sage von Narkissos ist über 2000 Jahre alt.
Die müssen Sie vielleicht noch mal kurz erzählen.
Das ist die Geschichte von diesem wunderschönen Jüngling, der wie Werther im Grunde vor allen Menschen flieht, die eine Beziehung zu ihm haben wollen, unter anderem Echo. Und er stößt sie von sich und findet dann sein Spiegelbild im Teich, verliebt sich in dieses Bild von sich und will diesen Jüngling, den er da sieht, den will er haben. Und plötzlich merkt er, der ist nicht zu haben und huch, das bin ja selber ich. Und verzehrt sich in der Liebe zu seinem Bild, bis er dann letztendlich zugrunde geht. Und diese Geschichte ist sozusagen hat der narzisstischen Thematik den Namen gegeben. Und die ist eben sehr, sehr alt, sodass ich glaube, das Thema, wer bin ich ein liebenswerter Mensch, darf ich so sein, wie ich bin, das sind Themen, die den Menschen immer schon bewegt haben und heute natürlich auch.
Ich muss Ihnen mal ganz kurz noch mal eine Frage zu dieser Sage oder wie immer man es nennen will, stellen. Ich habe daraus nie verstanden, weil Narzissmus wird dann oft, weil sich Narziss eben in sich selber verliebt, als ein Übermaß an Selbstliebe interpretiert. Und so wie ich es verstehe, ist es doch gerade zu wenig Selbstliebe.
Und zwar, das ist die Selbstverliebtheit in das eigene Bild. Das ist Narzissmus. Narzisstische Menschen lieben sich nicht, sondern sie sind verliebt in ihr ideales Bild.
Und erleben sich permanent als scheiternd dann, weil sie niemals dem Idealbild entsprechen können?
Sie sind getrieben, dieses Idealbild immer zu erhalten, sind furchtbar gekränkt, wenn von außen kommt, du bist ja gar nicht so toll, ja? Und die einen werden eben depressiv und die anderen werden dann aggressiv. Und sie sind sozusagen immer in dem Streben, dieses Ideal von sich aufrecht zu erhalten, auf Kosten dessen, wie sie wirklich sind, haben aber zugleich eine unglaubliche Sehnsucht danach, endlich mal so sein zu dürfen, wie sie sind. Und sie neiden jedem anderen die Möglichkeit, eben ungeschminkt in Anführungsstrichen durchs Leben gehen zu können. Sie sind wahnsinnig neidisch auf die anderen Menschen, weil die sich nicht so anstrengen müssen wie sie selber.
Sie beschäftigen sich jetzt seit über 30 Jahren mit Narzissten. Das klingt einfach so, als wären es nicht die sympathischsten Leute.
Es gibt welche, die sehr unsympathisch sind, wo man sagt, ach du Schreck. Ne? Das ist dann die Dynamik, wenn sie jemandem begegnen, wo sie selber sich sofort entwertet und minderwertig fühlen. Das ist ganz häufig im Kontakt mit einem grandiosen Narzissten, weil der kriegt das hin, dass der seine eigene Minderwertigkeit auf sie projiziert, damit er sozusagen der Held ist und dann anfängt, sie zu dirigieren, so dass sie wie so eine Schachfigur auf dem Schachbrett wird er sie da hinstellen, wo er sie gerne hinhaben will. Und sie fühlen sich immer schlechter und haben das Gefühl, ich kriege hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Und dann haben sie das Gefühl, was ist denn das für ein furchtbarer Mensch? Sie fühlen sich schlecht in der Gegenwart. Und das ist oftmals so eine Dynamik, die im Kontakt mit narzisstischen Menschen passieren kann.
In Ihrem Buch Eitle Liebe schildern Sie aber auch welche, die, glaube ich, einen so ganz positiv mit reinnehmen, die so ganz aufmachen und groß sind. Und man ist in der Gegenwart eines solchen Menschen, fühlt man sich geadelt und auf ein Podest gehoben. Die gibt's auch.
Genau, das ist die andere Seite. Das kann ein Trick sein. Ich gebe dir ganz viel Raum. Ich hebe dich auf die Tribüne. Ich bewundere dich, oh du schöne Frau, um dich für mich einzunehmen. Und wenn dann die Einnahme passiert ist, dann kann dieses so besondere Verhalten auch wieder aufhören. Und das beschreiben viele Frauen aus ihren narzisstischen Beziehungen, dass sie sagen, am Anfang war es der Traum. Ich habe es auch verglichen mit einem Feuerwerk. Eine wahnsinnige Performance, ja. Dann ist es abgebrannt und dann stinkt es nur noch brandelig. Und dann ist da nichts mehr. Und dann ist die Frage, was machen wir zwei Menschen jetzt? Und wenn da so wenig Bindungsmöglichkeit ist, dann wird es oftmals ein Kampf. Aber man muss auch sagen, narzisstische Menschen sind unglaublich kreativ, sind clever, die sind sehr, sehr erfolgreich auch, ne? Und mit einem narzisstischen Menschen zusammenzuarbeiten, kann auch Spaß machen, wenn man eben in dieser gemeinsamen Kreativität lebt.
Was Sie jetzt auch gesagt haben, erfolgreich, kreativ, ein Bild nach außen treiben. Ich muss da nochmal auf diesen gesellschaftlichen Aspekt kommen. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft, heißt es immer. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Selbstvermarktung alles ist. Authentizität, ja, Selbstoptimierung und so weiter. Das klingt dann aber schon so, als wäre es eine narzisstische Zeit.
Naja, sie ist nicht unnarzisstisch, keineswegs. Es geht aber auch anders. Also ich glaube gerade vielleicht durch diese ganzen narzisstischen Mechanismen um uns rum entsteht natürlich auch der Wunsch, was anderes zu leben. Und das geht in dieser Gesellschaft auch. Es gibt viele Menschen, die erfolgreich sind und die überhaupt nicht auf diese narzisstische, entmenschlichte Schiene gehen. Es gibt viele Menschen, die glücklich sind, auch wenn sie nicht die Statussymbole anhäufen, die bei uns notwendig sind. Also es ist möglich, anders zu leben, auch in unserer Gesellschaft. Aber dazu bedarf es natürlich auch der permanenten Erfahrung von Beziehung, dass ich mich wirklich in Beziehungen aufgehoben fühle, dass ich weiß, ich habe ein Netz, ich muss mich nicht selber nur tragen. Ja? Das sind alles Dinge, die aber auch heutzutage möglich sind. Und somit, glaube ich, ist beides da. Ich meine, gerade die Medien, die sind natürlich auch so ein narzisstisches Mittel, ne? Und trotzdem ist es, ja, ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage, auch zu reflektieren, in welchen narzisstischen Mustern wir drinstecken, dass wir dann auch sagen können, ich steige aus.
Kann man das denn so einfach sagen, ich steige aus? Also nach dem, was Sie vorher geschildert haben, auch als Psychotherapeutin zu sagen, es sind frühkindliche Erfahrungen und so, da stelle ich mir vor, das sind einfach tiefe Muster, die man nicht einfach, wenn man sie reflektiert hat, verlassen kann.
Naja, man muss ja sehen, diese narzisstische Thematik ist ja nicht nur jetzt im Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu sehen, sondern wir haben alle narzisstische Anteile. Wir müssen ständig schauen, dass unser Selbstwertgefühl im Gleichgewicht bleibt. Das heißt, wir müssen in den Spiegel gucken und sagen, ach Mensch, ich gefall mir aber. Ja, ist eine narzisstische Spiegelung, die ich mir gebe. Das gehört in den Bereich des absolut Intakten. Das müssen wir auch tun. Und dann gibt es Menschen, die haben eben einen narzisstischen Persönlichkeitsstil. Und dann gibt es ganz, ganz weit am Ende eben Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Das sind aber möglicherweise gar nicht so viele. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das Narzisstische an sich erstmal gar nichts Schlimmes ist, sondern das ist ja eigentlich nur die sozusagen die Energie, das eigene Selbstwertgefühl oder auch das gesellschaftliche Selbstwertgefühl nach oben zu bringen. Und das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Es wird zum Problem, wenn das nur noch im Fokus steht. Wenn ich also nur darauf achten muss, wie kriege ich jetzt mein Selbstwertgefühl her? Und wie kriege ich es, dass ein anderer Mensch mich anlächelt oder mich lobt? dann wird es anstrengend. Aber erstmal die narzisstische Aufwertung an sich ist erstmal völlig in Ordnung. Und da ist auch überhaupt nichts Krankhaftes dran.
Das heißt, dieses Schlagwort narzisstische Gesellschaft, ich glaube, Psychologie heute hatte einen ganzen Titel dazu, Ich hieß der. Man liest es eben allenthalben, das, was Christopher Lash in den 80ern, glaube ich, ausgerufen hat, würde jetzt wiederkehren. Dem würde ich jetzt Ihnen entnehmen, stimmen Sie gar nicht so zu?
Also ich möchte gerne, dass man das Wort narzisstisch ein bisschen differenzierter betrachtet, nämlich auch als der eigene Narzissmus ist einfach dieser Teil Selbstliebe, den wir alle brauchen und der uns gut tut. Und den zu entwickeln, ist so wichtig. Und das nicht abzutun, als mein früher hieß es immer, Eigenlob stinkt. Ein ganz, ganz, ganz dumme Anweisung. Wenn ich mich lobe, dann bin ich gut zu mir, dann steigt mein Selbstwertgefühl und dann fühle ich mich besser. Das sind so die Dinge, die auch in diese ganze Narzissmusdiskussion mit hineingehören und die oft vergessen werden. Und es gibt einen, ich nenne ihn einen positiven Narzissmus, wo wir sagen, ja, ich bin gesettelt in mir. Ich kann Beziehungen eingehen, ich kann mit meinen Grenzen umgehen, ich weiß um meine Stärken und ich bin mit mir in einem guten Kontakt. Und dann gibt es eben das Defizit. Und aus dem Defizit heraus gibt es dann sogenannte narzisstische Abwehrformen. Und das heißt, ich stelle mich über dich, ich liebe mein eigenes Spiegelbild mehr als dich und so weiter. Und das ist dann das, was defizitär ist. Aber narzisstisch an sich ist völlig in Ordnung.
Ich muss da noch ein letztes Mal darauf zurückkommen, einfach nur das, was defizitär ist, das wird aber immer so in dieser Diskussion, in welcher Gesellschaft wir gerade leben, wobei natürlich fraglich ist, ob man das eh mit einem Schlagwort bezeichnen kann. In dieser Diskussion wird das ja aber immer rausgestellt. Also ich habe zum Beispiel auch in der ganzen Diskussion um die Finanz- und Wirtschaftskrise, ja, Managergehälter, Größenwahn, Realitätsverlust, unsoziale Einstellung bei Managern, das sei eine narzisstische Problematik, die gesellschaftlich oder vom Wirtschaftlichen her unterstützt würde. Wie sehen Sie sowas?
Naja, klar, das sind dann solche negativen Auswirkungen, die natürlich auch sehr viel mit der Suchtthematik zu tun haben. Wir können auch sagen, wir haben eine Suchtgesellschaft. Aber Sucht und Narzissmus gehören oftmals zusammen. Da, wo ein Defizit ist innerlich, versuche ich von außen mir was herzuholen, damit ich dieses Defizit fülle. Ja? Und entweder ist es Geld oder ist es Macht oder es sind Frauen oder es ist das Essen oder es ist die schlanke Figur, was auch immer. Das sind dann sozusagen die Auswüchse von möglicherweise defizitären Strukturen. Und was wirklich defizitär ist in unserer Gesellschaft, ist dieses Gefühl von Miteinander, ja? Füreinander, aufeinander bezogen sein. Dass zum Beispiel das Tempo sich nach dem Langsamsten richtet, ist bei uns nicht. Es richtet sich nach dem Schnellsten. Ja? Ich bin mit meiner Mutter mit Krücken in der Stadt gewesen. Es ist ein Drama. Man hat immer das Gefühl, da kommt einer um die Ecke geschossen und haut die Krücken um die Ecke. Ja?
Die ganze Schuldiskussion, Schulform.
Ne? Genau, es geht nach dem Schnellsten. Also ich glaube, das ist das, was wirklich unser Defizit ist, dass wir vergessen haben zu sehen, wo ist es für uns und auch für die Gesellschaft gut, woran wollen wir uns orientieren? Und wir orientieren uns an einem Maximum, was ja schon gar nicht mehr erreichbar ist. Ja? Also wenn man schon von Nullwachstum spricht, das ist ja in sich völlig absurd. Aber das ist unsere Haltung. Statt zu sagen, was haben wir? Wir leben in einem so unglaublichen Paradies hier, wenn man auf die Welt guckt, ja? Das wieder mehr in den Fokus zu holen. Die Dankbarkeit, die
Solidarität,
so Solidarität, das, ja. All diese Dinge, ja? Das, glaube ich, ist etwas, wo wirklich das Defizit ist.
Bärbel Badetzky, das war das perfekte Schlusswort für den Doppelkopf heute in HR2 Kultur. Sie haben noch ein letztes Lied mitgebracht.
Ja.
Lipi Lee, ne?
Und zwar von Lipi Lee, Little Arrows. Und das ist der Kontrapunkt zu dem von den Stones. Das ist nämlich ein Lied, was ich immer mit einer Freundin gehört habe, die völlig unnarzisstisch ist und die wunderbare Beziehung lebt und mit der ich mich viel gefreut habe und mit der ich viel zusammen gemacht habe, auch früher und heute noch. Und das ist so richtig schön fröhlich und vielleicht ein guter Abschluss.
Dann geht mit Lipi Lee und Little Arrows der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Bärbel Badetzky zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Fischer.
There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me, or is it you?
hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, 'cause they hurt a little bit. Here they come, pouring out of the blue, little arrows for me and for you. You're falling in love again, falling in love again. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.